Tja, da wurde hier genügend getrommelt. Inzwischen ist auch mein Gast eingetroffen, Axel Meyer. Und Axel Meyer hat selbstverständlich viel zu erzählen. Sprich, heute am 23. Dezember 2009. Man kann sozusagen das neue Jahr jetzt hier gleich einläuten. Aber da bietet es sich natürlich an, auch etwas auf das alte Jahr zurückzublicken. Denn im alten Jahr ist hier viel passiert. Ich habe vorhin schon sagen wollen, ne, da haben wir den Axel hier auf zwei Blättern. Und die habe ich natürlich klein kopiert. Ein bisschen Umweltschutz muss auch sein. Und da habe ich festgestellt, da sind noch hier zwei andere Blätter hinten dran. Das heißt, wiederum volles Programm gewesen dieses Jahr, Axel.
Ja, wir leben in einer Raubauwelt, auch im Oberrhein, auch wenn wir in der Green City wohnen. Und deswegen hat der BUND wie alle Jahre einen umweltpolitischen Rückblick gegeben, also auf die wichtigen Ereignisse hier in der Region. Und ein bisschen haben wir auch in die Welt geschaut.
Gab es denn dieses Jahr schöne Ereignisse? Wollen wir erstmal mit den Ereignissen anfangen, die mal, sagen wir mal, nicht so gut waren? Ich glaube, zuerst das Härtere und dann lassen wir es ein bisschen weich und optimistisch ausklingen.
Schwierig, schwierig. Fangen wir mit dem Positiven an. Also es gibt winzige Kleinigkeiten, auch ganz kleine Erfolge. Das heißt, so klassisch für einen Naturschutzverband, uns hat jemand angerufen und hat gesagt, in Lahr im Edeka werden Froschenkel verkauft. Und da haben wir uns hingewandt und der Edeka hat sofort zurückgeschrieben, werden aus dem Sortiment genommen. Das heißt, man kann Fehler machen und wir freuen uns, wenn man dann diese Fehler auch bekämpft. Also ein kleiner Erfolg. Die großen Geschichten, die großen Erfolge, die wir ein bisschen sehen, sind beim Thema Maiswurzelbohrer. Das heißt, der Maiswurzelbohrer ist so ein ganz großer Schädling, der den Mais befällt und der ja jetzt einige Jahre hier am Oberrhein mit Gift bekämpft wurde. Wir hatten die Situation, dass im Elsass das zu einem Fischsterben geführt hat. Wir hatten die Situation, dass diese Maiswurzelbekämpfung dazu geführt hat, dass ja, dass wir teilweise dieses Bienensterben hatten im letzten Jahr. Und wir hatten auch die Situation, dass vier Polizisten in Mais gegangen sind, um Haschisch zu ernten. Und die hatten dann sich eine Allergie geholt. Und jetzt wird der Maiswurzelbohrer zumindest in unserer Region so bekämpft, wie wir uns das vorstellen, nämlich mit einer Fruchtfolge.
Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Zum Maiswurzelbohrer hatten wir dich ja häufiger. Aber Maiswurzelbohrer ist auch so ein kleines Tierchen. Wenn ich noch mal was hier sagen darf, ich meine, es gibt natürlich auch noch andere positive Sachen. Ich denke da an die Wildkatze.
Ja, also Wildkatze ist für uns als BUND natürlich ein schönes Thema. Das heißt, über Jahrhunderte galt sie als ausgestorben. Ich finde, es ist immer so ein schöner Begriff, ausgestorben, ausgerottet, ausgemerzt, verfolgt wäre eigentlich der richtige Begriff gewesen. Wir gehen davon aus, dass doch einige richtige Wildkatzen in den Wäldern am Oberrhein, in den Auewäldern überlebt haben. Und die wurden jetzt nachgewiesen, leider auf eine etwas makabre Art und Weise. Das heißt, es wurden zwei Wildkatzen totgefahren am Kaiserstuhl. Genetisch konnte man nachweisen, es sind keine Hauskatzen, keine verwilderten Hauskatzen, sondern es sind richtige Wildkatzen. Freut uns als BUND und wir werden uns um den Erhalt der Wildkatze auch im nächsten Jahr wieder intensiver kümmern. Das heißt, da geht es natürlich ein bisschen darum, wie kann man schaffen, dass in dieser immer stärker zersiedelten Landschaft am Oberrhein, dass da diese Wildkatzen gut über die Straßen kommen. Das heißt also, wie schaffen wir es, ja, vernetzte Lebensräume zu entwickeln?
Katzen müssen ja sowieso über die Straße kommen. Das wäre eigentlich gerade meine Frage gewesen. Gibt es denn da irgendwie einen Tipp, was man da machen kann? Ich weiß zum Beispiel bei Rehe, da kann man diese Brücken bauen.
Grünbrücken, also Grünbrücken sind eine klassische Geschichte, wobei das ist natürlich immer so ein bisschen das Dilemma. Auch die Bauindustrie liebt Grünbrücken, die sind teuer, kosten einen Haufen Geld, kann man einen Haufen Beton drin verbauen. Es gibt sinnvolle Stellen, an denen Grünbrücken gebaut werden müssen und dort wird sich auch der BUND drum kümmern. Und damit sind wir bei einem der ganz großen Themen, was uns in diesem Jahr wieder sehr geplagt hat und wo wir uns auch sehr intensiv darum gekümmert haben, nämlich das Thema Bahnausbau am Oberrhein. Das heißt, zukünftig die Geschichte am Oberrhein. Wir haben irgendwann einen sechsspurigen Autobahnausbau, haben links und rechts Lärmschutzwände, haben nebendran die Hochgeschwindigkeitstrasse der Bahn. Und das ist für die Menschen ein großes Problem, also überall dort, wo es durch die Orte durchgehen soll. Und das ist natürlich auch für die Wildtiere ein Problem. Und da müssen wir uns auch überlegen, wo können wir als Ausgleichsmaßnahmen sinnvolle Grünbrücken schaffen, dass beispielsweise die Wildkatze über die Straße kann. Aber dazu haben wir uns als BUND geäußert. Da gibt es ja ganz viele Stellungnahmen auch von Bürgerinitiativen dazu. Und wir haben das ein bisschen in einen größeren Rahmen gestellt. Wir haben gesagt, im Moment wird am Oberrhein immer nur das Thema Bahnausbau diskutiert. Was ein richtig großes Problem für uns darstellt, ist generell diese Tendenz im Oberrhein, dass wir immer mehr zum Transitraum werden. Alle Güter, die von Nord nach Süd in Europa transportiert werden müssen und umgekehrt, die laufen hier bei uns durch. Wir haben hier dieses Grundrauschen der Autobahn. Autobahn soll sechsspurig ausgebaut werden. Auch da haben wir uns als BUND zu einem Thema geäußert, nämlich zur Privatisierung der Autobahn. Im Bereich Offenburg wird ja die Autobahn jetzt sechsspurig ausgebaut, und zwar eine privatisierte Autobahn. Und das ärgert uns sehr, weil das war ja eigentlich eine, in Anführungszeichen, Enteignung von Volkseigentum. Das heißt, die Autobahn, die haben wir mit unseren Gebühren bezahlt, und jetzt wird die privatisiert und die Gewinne aus der Lkw-Maut fließen privaten Betreibern zu. Ich finde, das ist auch eine Geschichte, die ist still und heimlich über die Bühne gegangen. Auch da haben wir uns ein bisschen gewundert, dass so ein Thema beispielsweise von Parteien nicht aufgegriffen wurde. Und wir haben natürlich auch die ökologischen Aspekte betont. Das heißt, man schafft eine Infrastruktur, obwohl man weiß, dass Erdöl und Erdgas immer knapper werden und obwohl man weiß, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern.
Okay, bleiben wir aber trotzdem im Ländchen, weil Klimakatastrophe hast du gerade genannt. Da ist bei mir sofort hier geklickt, hier Kopenhagen. Aber Kopenhagen nur noch ein bisschen zurückschrauben.
Ne? Ja.
Also das ist...
Wobei beim Thema Kopenhagen, wie gesagt, der BUND kümmert sich ja intensiv um das Thema Greenwash, und was ich in dem Zusammenhang ganz spannend finde, ist, dass sowohl in den Medien als auch in der Szene eigentlich ein Aspekt zu wenig diskutiert wird. Alle schimpfen auf Obama, aber was man in dem Zusammenhang ganz wenig diskutiert, sind diese Hintergründe. Das heißt also einfach die Lobbyisten, die angesetzt wurden. Dieser Misserfolg von Kopenhagen ist eigentlich ein Erfolg der sogenannten Klimaskeptiker, der Klimawandelleugner. Und das sind ja nicht irgendwelche Wissenschaftler, sondern das sind im Prinzip Lobbyisten, die teilweise auch von der Industrie bezahlt werden. Das heißt, Big Oil und Big Coal in den USA, die haben mit diesem Flop in Kopenhagen eigentlich einen großen Erfolg erzielt. In den USA sind beispielsweise auf jeden Parlamentarier 4 Lobbyisten angesetzt, die ihn nur drängen, nichts zum Thema Klimawandel zu machen. Das heißt also, diese Strukturen im Hintergrund, die haben in der Analyse dieses Misserfolgs von Kopenhagen nie eine Rolle gespielt. Das ist auch so ein Thema, was wir am BUND südlicher Oberrhein sehr intensiv bearbeiten. Das Thema Greenwash, neue Durchsetzungsstrategien. Und was ich da ein bisschen als einen Erfolg sehe, ist, dass wir ja das Thema die letzten 10 Jahre, wenn überhaupt, in Radio Dreieckland gebracht haben. Die haben sich für das Thema interessiert. Und in diesem Jahr hatten wir zum ersten Mal den Eindruck, dass das Thema PR, Greenwash, wie gebe ich umweltschädlichen Produkten ein grünes Image, dass das mehr und mehr auch zum Thema der Umweltbewegung wurde und auch bundesweit ein großes Thema war. Also sehe ich ein bisschen als einen Erfolg von einer langjährigen Arbeit von uns auch an.
Wenn du jetzt gerade hier über Greenwash sprechen tust, ich habe vor kurzem mal wieder die Bild-Zeitung gelesen, und da standen auch Kosten drin, ganz einfach. Und da wurde von der Bild-Zeitung hier verkündet, wir brauchen, also nicht so verkündet natürlich, sondern ganz, ganz subtil eben angedeutet, Windenergie relativ hohe Kosten, Wasserkraft ein bisschen weniger Kosten und Atomenergie gerade mal, waren das hier 0,8 Cent oder das 8 Cent hier pro Kilowattstunde, das heißt am niedrigsten.
Ja, das ist klassisch PR, klassisch Bildzeitung. Das heißt, in den letzten 10 Jahren hatten wir in Realität das, dass sich im atomar-fossilen Bereich die Energiekosten verdoppelt haben, und im Alternativenergiebereich haben sie sich halbiert. Das heißt, Solarenergie und Windenergie ist immer noch ein bisschen teurer als die herkömmlichen Energieträger, aber das nähert sich an, und die Atomenergie ist natürlich nur deswegen so billig in Anführungszeichen, weil dort die realistischen Kosten nicht einfließen. Also wenn man die Atomkraftwerke entsprechend der Gefahr tatsächlich versichern würde und versichern müsste, dann wäre der Atomstrom absolut unbezahlbar. Aber da hat man, wie so häufig, die Kosten auf die Allgemeinheit übertragen. Atomenergie war überhaupt in diesem Jahr ein großes Thema. Wir hatten ja den Wahlerfolg der Atomparteien CDU und FDP, und wir hatten hier am Oberrhein eine große Demonstration in Colmar. Was ich in dem Zusammenhang spannend fand, war im Vorfeld diese Kampagne, die der französische Präfekt und der Bürgermeister von Colmar gefahren haben, diese Warnung vor den anreisenden deutschen Chaoten. Das heißt, es gab so eine ganz geschickte Kampagne, wo man ein bisschen auf den Nationalismus gesetzt hat und wo man versucht hat, die Menschen am Oberrhein grenzüberschreitend gegeneinander auszuspielen. Und ich fand, das war eine gute Geschichte, dass die Umweltbewegung sich dagegen gewehrt hat, dass sie das zurückgewiesen hat und dass wir friedlich, freundlich und machtvoll in Colmar demonstriert haben gegen Fessenheim und gegen das deutsche und französische Atomenergieprogramm. Und ich denke, im Jahr 2010 werden sich diese Proteste sicher auch fortsetzen.
Willst du noch ein bisschen was zu unseren Atomanlagen, ich sage unsere Atomanlagen, im Süden sagen, sprich in der Schweiz? Ich meine, da tut sich ja auch leider Gottes einiges, sprich da scheint in Mühleberg eine Laufzeitverlängerung anzustehen.
Wir schauen hier jetzt gerade in unserer Region mit Sorgen nach Fessenheim, berechtigterweise. Aber was wir dann manchmal ein bisschen aus den Augen verlieren, sind die Gefahren in der Schweiz. In der Schweiz häuft sich das atomare Risiko im Grenzgebiet. Viele Atomkraftwerke stehen dort. Betznau ist ein sehr, sehr altes Atomkraftwerk, ist der älteste Reaktor der Welt. Mühleberg, mehr in der Innerschweiz gelegen, ist auch ein sehr altes Atomkraftwerk. Das hat jetzt nach 40 Jahren Laufzeit eine Dauerbetriebsbewilligung bekommen. Also auch das ist eigentlich ein Skandal.
Was
Und
heißt
das
Dauerbetriebsbewilligung?
Atomkraftwerk lief jetzt einfach 40 Jahre ohne Dauerbetriebsbewilligung. Und die hat jetzt der Schweizer Staat dem Atomkraftwerk kurz vor Weihnachten noch genehmigt. Das heißt, bei der Schweizer Atomindustrie haben die Sektkorken geknallt. Und das ist ein spannendes Experiment. Das heißt also gerade dieses Atomkraftwerk in Mühleberg, ähnlich wie Betznau, die haben massive Alterungsprobleme und sind extrem stark unfallgefährdet. Und deswegen sind diese Entscheidungen absolut nicht nachvollziehbar. Ja, also wie gesagt, das Thema war ein Thema für die Umweltbewegung am Oberrhein, und wir arbeiten in dem Zusammenhang gut mit den Schweizer Gruppen zusammen, arbeiten gut mit den französischen Gruppen zusammen. Aber was man halt immer wieder sieht, die andere Seite hat ungeheuer viel Geld, ungeheuer viel Kohle. Das heißt, ein Tag Gefahrzeitverlängerung bei einem Atomkraftwerk in Deutschland oder in der Schweiz oder in Frankreich, bringt den Betreibern ungefähr 1 Million Euro mehr an Umsatz, 1 Million Euro pro Tag. Und wir als BUND freuen uns, wenn wir im Jahr 3000 Euro zusammenbekommen für eine Kampagne zum Thema Atomenergie. Also die Spieße sind sehr ungleich lang in diesem Zusammenhang.
Ein anderes Thema, wiederum, ich möchte mal sagen, eigentlich sind es immer wieder die alten, fast die gleichen Themen. Das ist das Thema mit dem Mais. Hier wird ja auch zum Teil hier gentechnisch veränderter Mais ausgefahren.
Nee, es gibt
Nicht?
einen massiven Widerstand gegen Genmais am Oberrhein. Selbst die konventionellen Bauern sind gegen Genmais. Das hat schlicht ökonomische Gründe. Das heißt, dadurch, dass der Mais am Oberrhein noch gentechnikfrei ist, dadurch kann man ihn teurer auf dem Weltmarkt verkaufen. Also deswegen haben selbst konventionelle Bauern zwischenzeitlich ein Interesse dran, nicht gentechnisch verunreinigten Mais zu haben. Und wir hatten in diesem Jahr jetzt wieder das klassische Problem, dass durch Zufall, man höre wieder die Anführungszeichen, wurde leicht gentechnisch verunreinigter Mais ausgebracht. Und auch da sagen wir als BUND, das ist kein Zufall, sondern das ist eine Durchsetzungsstrategie. Der Oberrhein und viele andere Regionen sind gentechnikfrei. Und jetzt versucht man über gentechnisch verunreinigtes Saatgut da eine Bresche reinzuschlagen. Das heißt, es geht darum letztendlich, dass die Konsumentinnen keine Wahl mehr haben. Irgendwann in der Zukunft soll man die Wahl haben können zwischen 100% gentechnisch manipuliert und leicht gentechnisch manipuliert. Heute haben wir noch eine echte Wahlfreiheit, und diese Wahlfreiheit will uns die Industrie nehmen. Und deswegen sind diese Geschichten mit dem gentechnisch verunreinigten Mais-Saatgut, halten wir für eine gezielte Durchsetzungsstrategie der Gentechnik-Lobby.
Inwiefern haben wir noch tatsächlich jetzt eine echte Wahlfreiheit? Ich meine, diese Pollen, die fliegen ja recht weit, und das bedeutet, fast alles ist verunreinigt oder könnte verunreinigt sein.
Eben.
Selbst wenn der Bauer dir hier versichert und es auch selber glaubt, er hat nicht verunreinigtes Gut, kann es passieren, dass eben vom Nachbargrundstück bzw. ein bisschen weiter weg her was
Durch
reingekommen
diese
ist.
gentechnischen Verunreinigungen, gegen die wir uns ja auch wehren und wo wir auch der Meinung sind, die müssen vom Markt genommen werden. Aber da erleben wir eine unheilige Allianz. Also gerade unser Landwirtschaftsminister in Baden-Württemberg tut sich immer wieder hervor als der große Lobbyist für die Gentechnik. Und deswegen geht er gegen solche gentechnisch verunreinigte Stellen, wo wir diesen Mais haben, geht er einfach auch nicht dagegen vor. Ja, das war so ein bisschen der Überblick regional, auf was wir als BUND auch nochmal den Finger gelegt haben, in welche Wunde wir den noch gelegt haben. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der jetzt gerade zum Jahreswechsel auch immer wieder fehlt. Es gab zwei große Konferenzen der UN. Das eine war die Klimakonferenz, da waren die ganzen Staatspräsidenten, die ganzen Staatschefs, Regierungschefs, und da wurde auch sehr intensiv darüber berichtet. Und die andere Geschichte war dieser Welthungergipfel. Und da ist einfach die Tatsache die, dass sich jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre die Zahl der weltweit Hungernden von 850 Millionen auf 1 Milliarde erhöht hat. Das heißt, es gibt auf der Welt 1 Milliarde Menschen, die hungert, und wir hier am Oberrhein in der Green City oder anderswo diskutieren immer gerne, wann kommt die große Ökokatastrophe, wann kommen die großen Katastrophen, kommen sie überhaupt? Und an der Stelle müssen wir als BUND einfach auch sagen, die Katastrophe ist schon da. Also einfach diese Tatsache, weltweit hungert 1 Milliarde Menschen, das ist eine Zahl, die kann man sich auch nicht ansatzweise vorstellen, bedeutet eigentlich, dass die Katastrophe schon da ist, weltweit, sie ist nur nicht am Oberrhein da. Und wir müssen dagegen vorgehen. Und dieser Hunger in der Welt hat sowohl ökologische als auch ökonomische Ursachen. Und ich denke, es ist für uns als Naturschutzverband am Oberrhein auch wichtig zu zeigen, welche Probleme haben wir am Oberrhein, aber diese Probleme auch zu relativieren, indem wir aufzeigen, es gibt die Katastrophe in der Welt, und der Welthunger, 1 Milliarde hungernder Menschen, ist eine Katastrophe von ungeahnten Ausmaßes, und da müssen wir einfach auch was dazu sagen.
Wenn du das in ganz kurzen Worten zusammenfassen würdest, dieser Hunger in der Welt, worauf führst du ihn zurück?
Das wäre wieder ein abendfüllendes Thema. Was ich spannend finde, ist, dass wir zu Beginn dieses Jahrtausends, hat die UNO gesagt, bis zum Jahr 2015 soll global die Zahl der Hungernden und der Armen halbiert werden. Und wir erleben in der Realität das Gegenteil. Und dass die Zahl jetzt so zugenommen hat, hat unter anderem natürlich auch damit zu tun mit dem Klimawandel, hat aber auch damit zu tun mit der Krise. Auch da erlebe ich immer wieder diese schizophrene Situation, dass wir in den Medien immer wieder lesen, ja, die große Krise, die große ökonomische Krise, der Zusammenbruch der Banken war ja doch nicht so schlimm, wie wir gedacht haben. Aber wenn er dazu geführt hat, dass 150 Millionen Menschen mehr hungern als zuvor, dann ist das einfach eine verdrängte Dimension, die ich absolut ärgerlich finde. Also wir schauen ja manchmal ein bisschen mit Verachtung und Zorn auf die Generation der Großeltern zurück in der Nazizeit. Das waren ja damals nicht alles Täter, sondern wir kritisieren, dass sie weggeschaut haben. Und das, was sich im Moment global ereignet, ist so unglaublich eigentlich, dass ich glaube, dass die nachfolgenden Generationen auf uns so schauen werden, wie wir auf unsere Großelterngeneration zurückschauen.
Gut, sage ich erstmal, Axel Meyer.